Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. 213. Nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Heute hören wir eine Stelle aus dem Brief des Jakobus. Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bittern Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht, und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, für die, die Frieden stiften. Na, ist das nicht ein sehr aktueller Text? Äußerst aktuell in einer Zeit, in der der Streit und unter anderem auch der Neid so richtig blühen und wuchern, weil es einfach Medien gibt, in denen man sich so wunderbar streiten kann, wo jeder, wenn es sein muss, auch anonym, jederzeit alles das loswerden kann, was in ihm ist, der so richtig sich ausgießen kann mit seinen Abneigungen und mit dem, wo er Recht hat. Sie haben doch auch häufig sicher Recht, denke ich mir. Und wenn Sie streiten, dann können Sie ja nur deswegen streiten, weil Sie Recht haben und der andere Unrecht hat. Davon gehe ich mal aus. Und wie sieht das so aus? Wie fühlt sich das so an, so Recht zu haben und zu streiten? Ist doch ein gutes Gefühl. Vor allen Dingen, wenn es dann gelingt, den anderen zu besiegen. Oder wenn es gelingt, den anderen mundtot zu machen. Also dann, wenn man in irgendeiner Weise in der Lage ist, deine Worte so zu setzen, dass sie mächtig und kräftig und absolut unwiderlegbar sind, wo der andere nur noch mit den Zähnen knirschen kann, weil er absolut nicht mehr Papp sagen kann. Das wär's doch, oder? Und was wäre damit gewonnen? Wenn Sie jemanden emotional irgendwie besiegt haben, dann heißt das doch nicht, dass er einsichtig ist, dass er nachgibt oder dass er plötzlich sagt, ja, danke, du hast recht, ja, stimmt, das ist so. Das habe ich gar nicht so gesehen. Und das ist höchst unwahrscheinlich. Wenn Sie jemanden besiegt haben, dann haben Sie ihn faktisch unterworfen. Es kann ja sein, dass Sie überhaupt gar keine Argumente mehr brauchen, weil Sie einfach die Macht haben. So nach dem Motto, solange hast du hier nichts zu sagen und ich habe natürlich recht. Ja, das schafft natürlich was. Das sagt man so schön, böses Blut. Und genau davon spricht er hier, von dem bösen Blut, das man in anderen Menschen erzeugen kann. Er sagt das so richtig irdisch, menschlich und teuflisch. Ja, das ist da. Beginnt sozusagen das Teuflische im Anderen, sprich sein Hass, seine Abneigung, die beginnt wach zu werden. Und vor allen Dingen dann, wenn er irgendwie merkt, er hat irgendwie Unrecht. Diejenigen, die Unrecht haben, sind beleidigt. Wenn man also Recht hat, wirklich Recht hat, dann kann es, wenn man Recht haben möchte, nur von oben kommen. Es muss eine Weisheit sein, die friedlich ist. Wenn diese Weisheit sich hier, wie er das auch sagt, sich was sagen lässt, dann heißt das ja nicht, dass sie dann nachgiebig ist und sagt, ja, sicher, du hast irgendwie auch recht und da kommen wir irgendwie zu Potte. Ja, einfach so ein Kompromiss und so und irgendwie hat jeder auf seine Art und Weise recht. Das heißt es ja nicht. Sondern es heißt vor allen Dingen, den anderen zu verstehen. Zu verstehen heißt, was ist sein eigentliches Anliegen? Was bewegt ihn? Was bringt ihn dazu, eine solche Meinung zu haben? Oder die Dinge so zu tun, denn das ist ja ziemlich egal. Wer eine Meinung hat, handelt ja auch meistens gemäß dieser Meinungen. Was bringt ihn dazu? Was bewegt ihn? Was treibt ihn an? Welche Motive hat er? Diese Motive müssen jetzt nicht, sagen wir mal, sehr anständig sein. Sie können auch äußerst unanständig sein, klar. Aber heißt das, dass wir das Recht haben, auch unanständige Motive einfach zu verurteilen, sich über sie zu erheben und zu sagen, ich bin anständig, ich bin moralisch einfach auf der besseren Seite und der andere in seiner Unanständigkeit ist eigentlich, ja, was ist er denn dann? Ein Untermensch? Das kennen wir doch irgendwoher. Menschen einfach abzuqualifizieren, sich selbst zum Richter aufzuspielen, und dann andere zu verachten. Sobald wir das tun, können wir für eines absolut sicher sein. Die Weisheit, mit der wir dann in dem Augenblick andere verachten, die kommt von unten und nicht von oben. Das ist doch schon eine sehr interessante Betrachtungsweise, wenn Jakobus von zwei verschiedenen Weisheiten redet, also eigentlich von unten oder von oben. Und sogar dann, wenn sie faktisch recht haben, wenn sie also genau wissen, dass das stimmt, was sie sagen und dass das nicht stimmt, was der andere sagt, das ist bedeutungslos. Wahrheit ist das noch lange nicht, denn die Weisheit kennt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer etwas, was mit der inneren Liebe zu tun hat, mit der wahren Liebe zu tun hat. Eine Weisheit, die nicht voller Liebe ist, ist es nicht wert, Weisheit genannt zu werden. Das ist Rechthaberei. Und jemand, der Recht hat und rechthaberisch ist, vergiftet damit alles, was vielleicht segensreich wäre, wenn es ihm gelänge, auf eine ganz andere Art und Weise Recht zu haben. Recht zu haben mit Liebe. Mit Fürsorge für den anderen, mit Geduld, mit Zurückhaltung, aber natürlich auch, wenn es sein muss, mit Deutlichkeit, auch mit Klarheit. Es ist schon richtig, dass wir uns nicht verstecken müssen dort, wo das, was wahr ist, wahr ist. Nein, wir können die Wahrheit ohne weiteres bekennen, aber diese Wahrheit kann nur eine einzige sein, nämlich diejenige, die, wie hier Jakobus sagt, von oben kommt, also diejenige, die eigentlich von Christus kommt. Und seine Wahrheit ist immer voller Liebe, egal wo und wann er die Wahrheit gesagt hat und auch in unser Herz hinein sagt. Sie hat eine ganz andere Qualität. Sie strebt immer an, segensreich zu sein. Und eine Wahrheit, die man anderen um die Ohren schlagen kann, sodass er eigentlich gar nicht mehr irgendwie in der Lage ist, zu denken, zu handeln, zu sprechen, sondern einfach nur voller Grimm ist, eine solche Wahrheit ist einfach nichts anderes als Eitelkeit, ist Hochmut, ist Besserwisserei, häufig auch intellektueller Hochmut. Und sie ist einfach nur Gift, wirklich teuflisch, Gift. Ja, das ist das eigentliche Dilemma, dass Menschen, die den Eindruck haben, sie stehen auf der moralisch anständigen Seite, sich so moralisch unanständig äußern können, so moralisch unanständig handeln können in der Art und Weise, wie sie ihre vermeintliche Anständigkeit zu verkörpern bemüht sind. Und das ist so ausgeprägt, dass eins klar ist, das ist eine Art von Selbsterhöhung. Denn ich bin dann ein edlerer, ein besserer, ein moralisch anständiger Mensch. Und das kommt schon ganz schön nah an den Herrenmenschen, den wir aus unserer Geschichte kennen, heran. Der Herrenmensch ist jetzt einer, der von Natur aus anders zu sein scheint. Und derjenige, der die Wahrheit erkannt hat, denkt auch, er sei von Natur aus eigentlich ein besserer Mensch. Aber es gibt vor Gott keine besseren Menschen. Aus welchem Grund? Weil er alle geschaffen hat. Und er hat niemals minderwertige Menschen geschaffen. Niemals. Auch diejenigen, die total in ihrem Hass erstarrt sind, die überhaupt nicht zugänglich zu sein scheinen, sind dadurch nicht minderwertig. Sie sind völlig gleichwertig, weil es nur einen einzigen Wert gibt, der vor Gott gültig ist. Und das ist das Menschsein. Das reicht aus. Außerdem, wenn es um die Konsequenzen geht, wenn jemand also Unrecht hat und eigentlich Schaden anrichtet und man das begrenzen muss, damit er diesen Schaden nicht weiter anrichten kann, dann heißt das nicht, dass man ihn dafür verurteilt, sondern dass man ihn begrenzt. Und das kann voller Sanftmut und Deutlichkeit geschehen. Und Sanftmut ist nicht einfach so, oh ja, kann man ja machen, ja, lassen wir mal und so. Also nicht diese dümmliche Art, einfach alles sein zu lassen. Sanftmut kann mit absoluter innerer Klarheit und innerer Konsequenz verbunden werden. Es ist der Stil der Liebe, um es mal so auszudrücken, aus dem heraus dann gehandelt werden kann. Und der erzeugt vielleicht auch Ärger, klar, wenn man da in irgendeiner Weise konsequent sein muss, weil man vielleicht verantwortlich ist in der Situation. Aber sie erzeugt nicht einen bleibenden, dauerhaften Hass. Wobei eins auch nicht garantiert ist durch Sanftmut, dass man keinem Hass mehr begegnet, nach dem Motto, wenn ich immer lieb bin, immer sanftmütig, dann sind die anderen auch nett zu mir. Das ist auch kein Sanftmut, das ist Heuchelei, das ist Anpassung. Sanftmut bedeutet, dass man selber nicht verachtet und nicht hasst, sondern den anderen würdigt. Und dass man alles tut, um ihn in dem, was eigentlich sein innerstes Anliegen sein könnte, zu erreichen, ihn zu verstehen und mit ihm auf eine faire, klare, aber auch deutliche Art und Weise umzugehen. Offensichtlich nicht so einfach, wie man in der Praxis des Lebens feststellen kann. Ist überhaupt nicht einfach. Es geht nur, ausschließlich nur, wenn wir Jesus im Herzen haben. Sonst können wir das gar nicht.